Hallo zu Flüsterfragen, der Podcast für deine Glaubensfragen, die du dich nicht traust, laut zu stellen. Und das Beste daran ist, doofe Fragen gibt es bei uns nicht. Bei uns hast du die Möglichkeit, deine Fragen anonym auf telonym.me/fluesterfragen zu stellen. Oder auch als Direct Message bei Instagram. Ich bin Elske und mir heute aufgrund des Wetters mal nicht gegenüber, sondern bei sich selber zu Hause in ihrem Tonstudio sitzt.
Jule, hallo, hallo, hallo.
Hallo Jule.
Ja, das Wetter hat uns voll im Griff. Die Leitungen sind eingefroren, nein, zum Glück nicht.
Oh, das war richtig dramatisch.
Ja, ich habe schon sehr oft jetzt hier den Sanitätsdienst durch die Gegend fahren sehen, die eingefrorene Rohre irgendwie ein bisschen
wiederbeleben. Ah, du meinst Sanitärdienst?
Müssen. Ja.
Sanitätsdienst ist ja medizinischer Bereich, oder nicht? Oder bin ich blöd? Ja,
du hast recht.
Ich dachte gerade, okay, was macht der Sanitätsdienst bei ihr?
Wow, nein, sanitär. Also die sind hier ja, ganz viel am Rumfahren und versuchen eingefrorene Heizungsrohre wiederzubeleben. Ja, crazy, aber es ist einfach besser für uns und sicherer, uns nicht durch die Schneemassen durchzukämpfen.
Genau, umso schöner, dass ihr trotzdem eingeschaltet habt. Und yes, wir fangen gleich mal an mit unserer ersten Kennenlernfrage sozusagen, die uns bei Telonym erreicht hat.
Genau. Und die lautet heute so. Bildest du dir eine Meinung über Leute, die keinen Alkohol trinken?
Elske. Ja, bessere Menschen.
Und man muss ja sagen, Menschen, die keinen Alkohol trinken, sind ja mehr die Ausnahme als die Regel.
Ja, ich finde das total dramatisch, ganz ehrlich, was für eine Rolle Alkohol bei uns in der Gesellschaft spielt. Ich persönlich trinke seit gut anderthalb Jahren keinen Alkohol mehr. Ich habe auch früher schon mal Phasen gehabt, in denen ich keinen Alkohol getrunken habe und habe halt irgendwann so gemerkt, das ist eigentlich total blöd. So, also das ist, auch wenn es legal ist, irgendwie eine Droge, die mein Gehirn vernebelt. Mir ist hinterher schlecht, wenn ich es übertrieben habe. Es können schlimme Dinge passieren. Ich kenne echt Leute, die an der Flasche hängen. Ich finde einfach viel besser, wenn man es einfach sein lässt.
Ja, also ich habe mein Verhältnis zu Alkohol, wie nennt man das so schön? Es gab eine Zeit, da habe ich sehr viel Party gemacht, habe auch gerne getrunken, habe auch zu viel getrunken. Das darf man auch mal ruhig zugeben. Immer so Katerstimmung am nächsten Tag, wie furchtbar war das? Und dann habe ich ja aber auch in einer Fachklinik für Abhängigkeitserkrankte gearbeitet, wo es unter anderem auch Menschen gab, die alkoholabhängig waren, beziehungsweise daran gearbeitet haben, es nicht mehr zu sein. Und da habe ich echt ganz, ganz viel Leid auch gesehen, was von Alkohol ausgelöst wurde. Und da ging es nicht um einen Kater, sondern um zerstörte Lebenspläne. Also ja, das ist ja tatsächlich so. Und
ja, Alkohol ist einfach so krass und hat so eine fette Lobby bei uns in Deutschland. Es ist völlig in Ordnung, öffentlich im Internet irgendwie zu saufen, davon Fotos zu machen oder Videos zu machen. Oder auch, wenn du jetzt auf eine Party gehst, wird erwartet, dass du Alkohol trinkst oder ein Sixer Bier mitbringst. Ich find's irgendwie ganz schön krass und bin da einfach völlig raus. Also
ich wollte gerade sagen, wie oft habe ich auch früher einfach zu Geburtstagen Alkohol verschenkt?
Ja, ganz ehrlich, das machen eigentlich nur Oma 80, ne? Diese Kornflasche, die rumgereicht wird, die jede Person dann mal bekommt. Aber ja, also von daher, Urteil über Menschen, die keinen Alkohol trinken, sehr gute Menschen.
Ja, find ich auch schön. Wobei ich auch über mich sagen muss, ich würde mich jetzt nicht als 100% nicht mehr Alkohol trinken. Ist so ein bisschen vielleicht wie bei der Ernährung bei mir. Ab und zu, in Maßen, wenn es irgendwie passt und ich es für mich in Ordnung finde.
Ja, und ich finde es halt auch nur krass,
wenn man so zelebriert.
Genau, ja. Und wenn man so zelebriert oder wenn man jeden Abend dann denkt, oh, jetzt brauche ich mal ein Bierchen. Oder immer, wenn ich mit Leuten zusammenkomme, brauche ich ein Bierchen. Oder was weiß ich auch immer für Alkohol man gerne trinkt. Das finde ich halt ganz schön krass. Und man unterschätzt, wie früh Suchtverhalten anfängt. Sagen wir es mal so.
Ja.
Genau, aber weg von den schweren Themen. Wir sind nämlich jetzt schon wieder fast bei 5 Minuten am Quatschen hier. Wir steigen mal ein bisschen ins Thema ein und drücken mal ein bisschen auf die Tube.
So machen wir das. Dan, love is in the air.
Yay.
Wir haben es bei Instagram auch schon ein bisschen angekündigt. Und ja, der Valentinstag liegt ja praktisch kurz hinter uns. Und christlich gesehen, das, der größte Liebesbeweis ist ja irgendwie auch Ostern, liegt vor uns. Wir sind mittendrin.
Ja.
Und deswegen heute auch das Thema rund um Liebe. Und wir haben ganz, ganz viele Fragen, also vier. sagt man drum, mich haben ganz, ganz viele Leute gefragt. Also
und dann waren es drei Menschen so, ja. Ja, wir haben vier Fragen zum Thema, rund ums Thema Liebe bekommen, ne? Also da geht es vor allem in eine bestimmte Richtung.
Genau, es geht um LGBTQIA Sternchen. Genau, und Kirche. Also wie passt das zusammen? Und die erste Frage, die wir bekommen haben, die haben wir hinterher dann auch nochmal an Instagram weitergegeben. Aber Elske, die erste Frage, die ich an dich habe, die lautet, beschreibe, was Liebe für dich bedeutet.
Ja, Liebe ist ja was total Unterschiedliches, also je nachdem, zu welcher Person, um welche Person es sozusagen geht oder um welche Sache. Ich liebe ja zum Beispiel Nudeln mit Tomatensauce oder wie ich schon mal erklärt habe, salzige Chips mit Minzschokolade. Das ist auch so
ich
eine
Secret
Love. Aber es gibt ja vor allem, also die Frage geht ja vor allem um Liebe für Menschen sozusagen. Und da gibt es natürlich so eine Geschwisterliebe oder die Liebe zu den Eltern, zu FreundInnen oder halt auch zum PartnerInnen. Und für mich ist sozusagen der, oder die Liebe auch zu Gott oder zu Jesus, ne? Für mich ist Liebe so ein Gefühl, das sich im Bauch ausbreitet und das total warm ist.
Ist das bei dir im Bauch? Bei mir ist das mehr so in der Brustgegend.
Ich glaube, weil die Spaghetti immer im Bauch sind, ist die Liebe im Bauch. ich fühle schon so dieses, weißt du, wenn man so, was man so vielleicht bei Verliebtsein unter Schmetterlinge im Bauch.
Ja.
Das ist schon auch im Bauch verortet. Also, aber natürlich auch rund ums Herz ist schon auch so. Aber es ist halt einfach vor allem positives und warmes Gefühl. Das ist Liebe für mich und davon geprägt, irgendwie mich fallen lassen zu können, wohl zu fühlen, geborgen zu fühlen. Ja,
ja,
das Liebe.
Ja, und es ist, also für mich ist es auch was reinweg Positives. Wenn ich an Liebe denke, egal zu wen oder was, hat das für mich erstmal was, etwas Wohliges, was du auch gerade gesagt hast, wo ich nur gute Assoziationen zu habe, gleichzeitig aber auch ein so tolles Gefühl, dass ich bereit bin, Kompromisse zu machen.
Ja, das stimmt.
Also,
oh, ganz wichtig bei Liebe.
Ja, also wo du jetzt gesagt hast, irgendwie Geschwisterliebe, meine Schwester stand am Wochenende mit ihrem Auto vor der Tür und ihren Schieren und ich habe auf dem Sofa gelegen und war so richtig im Drinni-Modus eingemummelt und sie sagt so, hey, hast du Lust, mich mit den Schienen durch die Straße zu schieben, zu fahren, zu ziehen? Und ich war so,
So, aber typisch Resa?
Ja, komplett typisch. Und dann dachte ich aber so, oh, komm. Und dann war es so ein, ja, ihr zuliebe, sie wird Spaß haben. Ein kleines Geheimnis, ich hatte hinterher auch Spaß.
Aber jedem anderen Menschen würdest du erstmal einfach die Tür vor der Nase zuknallen, so wenn du diese Person halt nicht lieben würdest, ne?
Ja, dann würde ich sagen, danke, nein.
Ja, genau, das ist Liebe, auch Sachen hinzunehmen, die einem irgendwie nicht so passen.
Ja.
Ja.
Ja. Herrlich.
Was hat denn Instagram sozusagen, also unsere ZuhörerInnen dazu gesagt, zu der Frage, was Liebe ist?
Ja, da kamen ganz, ganz viele tolle Nachrichten. Also der Sticker hieß Liebe ist ... Und ja, Liebe ist einfach da, leben und leben lassen, für alle da, eine Entscheidung. Bedingungslos, finde ich auch ganz wichtig.
Ja.
Für die Geliebten das Beste zu wollen.
Oh ja.
Mhm. Herzlich, verständnisvoll, wohlwollend, zärtlich, leidenschaftlich. Und das schönste Bild, was ich in dieser Auswahl gefunden habe, war, Liebe ist wie ein Regenbogen, sie verbindet Himmel und Erde miteinander.
Oh, das ist schön.
Ja, gerade in unserem christlichen Gedanken und auch so Leben nach dem Tod und Perspektive Gott, Ach, das hat mich ganz, ja. fand ich ganz, ganz stark, dieses Bild.
Ja, total schön. Passt dann ja auch gut zu unserem heutigen Thema, LGBTQIA Sternchen. Yes. Der Regenbogen ist ja so das Symbol der queeren Community. Das ist übrigens der Begriff, auf den wir uns hier geeinigt haben, Jule und ich, dass wir queere Community oder queere Menschen sagen. Wir werden gleich mal kurz erklären, was dieses ominöse Kürzel LGBTQIA Sternchen bedeutet. Aber an sich werden wir eher von Queerness, queeren Menschen, queerer Community sprechen.
Ja, und das bringt uns direkt zur zweiten Frage. Elske, sind Menschen der LGBTQ-Plus-Community in der Kirche willkommen? Dürfen diese Menschen auch kirchlich heiraten? Ja. Das ist die erste Frage.
Soll ich erstmal erklären, was LGBTQIA bedeutet, oder magst du das machen?
Ja, löse uns mal die Buchstaben auf.
Genau, also LGBTQIA bedeutet L für lesbisch, G für gay oder schwul, B für bi, also bisexuell, T für trans, transgender und transsexual, Q für queer, I für inter, das sind Menschen, bei denen keine binäre Geschlechtszuordnung möglich ist und vielleicht also auch nicht nötig ist, und das A steht für asexuell, aromantisch, und dann noch das Sternchen dazu, weil es noch darüber hinaus ganz viele Arten von Sexualität und Gender gibt, die auch noch mit genannt und bedacht sind durch das Sternchen halt. Also, weil ansonsten wäre es so eine Aneinanderreihung von 12 Milliarden Buchstaben und dann wäre es nicht mehr so gut zu sprechen.
Genau. In den Fragen sieht man auch, dass es unterschiedlich genannt wird. Also einmal wird von LGBTQ+ und einmal nur von LGBT, aber wir haben uns dann einfach geeinigt zu sagen, queere Community, das umschließt alle und die wollen wir auch alle ansprechen.
Genau, also so. Wir wollen hier niemanden ausschließen, wenn irgendjemand jetzt denkt, nicht bedacht worden zu sein. Wir sind, also tut uns leid, wir sind sozusagen ja in unserem eigenen Kosmos auch unterwegs und versuchen an alles zu denken, aber man denkt halt irgendwie doch immer nicht an alles. Mhm. Und meldet euch gerne und wir versuchen dann, können dann bei Nachgeflüstert in der nächsten Folge vielleicht nochmal ein bisschen korrigieren.
Jo. So, Elske, sind denn diese Menschen aus der queeren Community in der Kirche willkommen? Mhm.
Ja, ganz spannende Frage, ne? Also ich sag mal so, bei Gott sind alle Menschen willkommen. Und weil wir nach Gottes Ebenbild geschaffen sind und gut gemacht sind, so wie wir sind, und entsprechend auch queere Menschen, weil sie Menschen sind, Gott gewollt sind. Und deswegen würde ich sagen, bei Gott sind alle Menschen willkommen. Kirche hingegen ist ja etwas, was vor allem von Menschen gemacht ist und sehr stark unter dem Einfluss einzelner Menschen steht. Also ja auch in der heutigen Zeit noch. Natürlich gibt es irgendwie Leute wie Luther, die dann Reformation und so hervorgebracht haben. Aber ja auch heute jede Kirchengemeinde, jede Pastorin, jede Diakonin, jeder Kirchenvorstand sind ja einfach Individuen, die bestimmte Meinungen haben. Und da ist es doch schon ziemlich regelmäßig zumindest so, dass nicht alle Menschen willkommen sind.
Ich wollte gerade sagen, da wird vieles sehr individuell gehandhabt.
Ja.
Wie da mit Menschen umgegangen wird. Und ich denke mal, da gibt es zwischen der Theorie, unsere Gemeinde ist für alle offen, und der Praxis gibt es schon auch an einigen Stellen Differenzen, dass man sagen kann, das ist vielleicht nicht so.
Genau, und ich glaube auch, dass sich da was verändert. Also ich sag mal so, ich kann mir nicht vorstellen, dass es vor 20, 25 Jahren normal war, dass PastorInnen mit ihren PartnerInnen in einer gleichgeschlechtlichen Beziehung lebend ins Pfarrhaus einzogen, weil ja auch Ehe noch gar nicht möglich war und das ja auch schon nicht erlaubt war, sozusagen, dass man unehelich gemeinschaftlich im Pfarrhaus lebt. Alleine das ist ja schon völliger Skandal. So. Von daher, da hat sich schon einiges geändert und Kirche hat sich da schon auch sehr geöffnet und aus so ein bisschen verstaubten Ansichten befreit, was so die Struktur angeht. Und auch bei mir ist ja so, es wird mir ja kein Stein, werden mir ja keine Steine in den Weg gelegt, weil meine Sexualität mit meiner Arbeit halt einfach nichts zu tun hat. So wie Sexualität in keinem Bereich mit der Arbeit zu tun hat, außer in einschlägigen Bereichen, die mit Sexualität zu tun haben. Aber ansonsten hat es ja keine Relevanz für meine Tätigkeit.
Nein, es geht ja, also bei gerade bei der Arbeit, finde ich, geht es ja um auch Qualifikation einfach.
Ja.
So, was hat dieser Mensch studiert? Was bringt der einfach mit, um diesen Job zu machen, jetzt für eine Gemeindeleitung? Bei den Ehrenamtlichen in der Kirchengemeinde ist das natürlich genauso unberechenbar praktisch, was da für Ansätze kommen.
Und ja. Ich glaube, da ist auch eine große Offenheit da. So, niemand wird irgendwie, also oder die meisten werden nicht mehr irgendwie weggeschickt. Es gibt wohl noch Gemeinden, in denen es irgendwie man nicht sein kann, wenn man irgendwie queer ist. Aber auf der anderen Seite auch die noch so offenen Gemeinden haben immer wieder blinde Flecken. Also ja. Zum Beispiel, also wir machen das nicht, aber in wie vielen Anmeldebögen für Freizeiten sieht man, dass nach Geschlecht abgefragt wird? Also bist du männlich oder weiblich? Und dann wird nicht mal eine diverse Komponente, die bei uns einfach ja rechtliche Relevanz in Deutschland hat, mitgedacht. So. Nein, also alleine das ist ja schon völliger Ausschluss.
Ja.
Da bin ich ja, und das sind halt auch Gemeinden, die halt super offen sind, aber da fehlt einfach noch so viel Horizont, den man sich erarbeiten muss.
Mhm. Ja. Auf jeden Fall ein spannendes Thema und ich finde es toll, wenn Gemeinden, Kirchenkreise sich das wirklich so ein bisschen auf die Fahne schreiben und sagen.
Auf die Regenbogenfahne.
Auf die Regenbogenfahne schreiben. Und ich weiß nicht, ob es dafür so ein Siegel gibt irgendwie. Diese Gemeinde ist queer geprüft.
Tatsächlich gibt es sowas aus der Reisebranche. Aus der Reisebranche, so LGBTQIA+ oder so, friendly, weil es ja auch Länder gibt, in denen homosexuelle Menschen oder nicht-heterosexuelle Menschen damit rechnen müssen, die Todesstrafe zu bekommen. Ja. Und da gibt es tatsächlich Siegel beziehungsweise dann Hinweise, dass bestimmte Hotels oder Länder friendly sind. Das wäre tatsächlich vielleicht mal eine Aktion für Kirche, ne?
Ja.
Man sieht es manchmal auf Supermärkten so, ich finde. No Placement jetzt hier. Bestimmte Supermärkte haben so eine Regenbogenfahne Aufkleber auf ihrer Tür.
Ja, das stimmt.
Ich denke mal, das ist auch eine bewusste Entscheidung dann.
Mhm. Ich dachte, als ich das zum ersten Mal gesehen habe, dachte ich, das ist irgend so eine Guerilla-Aktion von einer Mitarbeiterin. Aber man sieht es zu regelmäßig, als dass das nicht Absicht ist.
Ich glaube auch, dass es Absicht ist.
Ja,
genau, aber das wäre echt vielleicht mal was, so eine Initiative, queere Gemeinde oder queer-friendly Gemeinde, das wäre auch schon eine ganz coole Sache.
Ja. So, und der zweite Teil der Frage, dürfen diese Menschen auch kirchlich heiraten?
Ja, das ist unterschiedlich in der Landeskirche. Also pro Landeskirche hat er selber entschieden und es gibt die meisten Landeskirchen, dass sie tatsächlich nachdem die Ehe für alle eingeführt wurde, auch Zug um Zug die Trauung für alle Menschen eingeführt hat. Und ich bin ja auch kirchlich verheiratet und wir hatten tatsächlich sogar das Glück, noch bevor die Trauung für alle in unserer Landeskirche officially genehmigt war, dass wir tatsächlich schon wirklich getraut wurden mit Eintragung ins Traubuch und so weiter.
Und das war ziemlich
toll.
Das war auch eine Entscheidung der Pastorin der Gemeinde vor Ort, oder?
Genau.
Ja.
Genau, die kannte meine Frau, das ist so die Heimatgemeinde von meiner Frau und die ist da sehr offen. Ich glaube, ansonsten hätten wir uns da auch nicht trauen lassen. So. Und da hatten wir aber tatsächlich schon das Glück, dass wir einfach da kirchlich getraut werden konnten und nicht nur, so eine abgespeckte Form, irgendein Segen, weil man muss ja schon was für die machen so. Ich finde, das hat immer so einen komischen Beigeschmack. Aber man muss leider sagen, es gibt immer noch Landeskirchen, also eine Landeskirche, in der sowieso nur Segen mit Genehmigung von Gemeinde möglich ist und auch eine andere Landeskirche, wo es notwendig ist, dass bei einer Trauung die Gemeinde zustimmt. Ich finde es irgendwie schräg.
Das sind super, also für mich wären es vom Gefühl her total die Hürden. Also ich weiß, wenn man früher, also ganz, ganz früher heiraten wollte und ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, ich bin nicht so im Hochzeitsbusiness drin, da musste man auch zum Standesamt gehen und dann wurde ein Aufgebot gemacht und dann wurde das in Schaukasten gehängt und dann konnte man auch so Einspruch einlegen.
Widerspruch, genau, sowas gibt's nicht mehr.
So,
Aufgebot muss man nicht mehr bestellen, meine ich jedenfalls.
Okay.
Haben wir jedenfalls nicht gemacht.
Ihr seid so wild. Und da frage ich mich, ob es das tatsächlich irgendwie bei diesen beiden, also es sind ja zwei Landeskirchen, wo Trauung oder Segnung nur nach Gemeindeentscheidung möglich ist, ob das vielleicht so ähnlich ist.
Ja, man muss dazu sagen irgendwie, dass ja auch grundsätzlich die PastorInnen und Gemeinden vor Ort bei jeder Trauung, die sie durchführen, entscheiden dürfen, sie nicht durchzuführen. Also auch wenn es eine Hetero-Ehe ist, weil sie, wenn sie Bedenken haben sozusagen, dass diese Ehe Bestand hat.
Ja.
Aber in den Landeskirchen, in denen es da diese Einschränkungen gibt, geht es halt explizit um die Ehe für homosexuelle Paare. Was bedeutet, dass der Einspruch nicht ist, ich glaube, dass diese Ehe Bestand haben kann, sondern wir finden nicht gut, dass es eine homosexuelle Verbindung ist. Und das ist halt ziemlich schändliches Verhalten aus meiner Sicht. Ich finde, das geht gar nicht.
Und da muss man, also vielleicht sagen wir das gerade ein bisschen zu spät. Wir sprechen ja jetzt nur aus einer evangelischen Sicht. Also das nochmal.
Genau.
Vorweg, also hinten dran.
Vorweg, hinten dran. Katholische Kirche brauchen wir gar nicht, haben wir gar nicht im Blick.
Genau.
Gibt bestimmt auch da Unterschiede, habe ich aber keine Ahnung von.
Damit haben wir uns jetzt im Vorfeld nicht auseinandergesetzt. Und um das jetzt den Sack zuzumachen zu diesem Thema. Wir posten einfach mal bei Instagram. Da gibt es von evangelisch.de so eine tolle Übersicht.
Ja.
Da könnt ihr zu Hause gucken, welche Landeskirche denn oder in welcher Landeskirche ihr seid und was bei euch möglich ist.
Genau.
Schön.
Da könnt ihr euch nochmal eine Übersicht machen. Und
genau.
Und wendet euch einfach an die Pastorin eures Vertrauens und dann geht es meist auch eigentlich irgendwie klar und es finden sich Wege.
Ja. Gut, unsere dritte Frage, Elske, ich weiß jetzt schon, da ist viel Musik drinne und diese Frage lautet, was haltet ihr davon?
Drinne? Das ist ja eine spannende.
Also kennst du das nicht, wenn das so, Elske.
Aha.
Was haltet ihr davon, dass viele Menschen die homosexuelle Person nicht akzeptieren, damit argumentieren, dass sie christlich sind und Homosexualität gegen ihre Religion ist?
Davon halte ich nichts. Nächste Frage.
Frage beantwortet. Müll? Also ja, wir warten ja noch auf den Zeitpunkt, an dem wir beide uns nicht einig sind und mal hier so richtig.
Es kracht.
Eskalierend diskutieren können, aber auch hier sind wir uns einig. Also ja, das, was dahinter steckt, das erlebe ich auch bei Instagram, das habe ich persönlich auch schon erlebt. Ich habe gepostet, dass ich die queere Community unterstütze und dass mir das sehr wichtig ist, das zu machen. Und da hat jemand drunter kommentiert, ich sei keine Christin, wenn ich das mache. Homosexualität.
Oder auch sowas wie, hattest du nicht immer so einen Kommentar, den hatte ich glaube ich doch auch, dass man in die Hölle kommt oder sowas.
Ja, also das ist richtig crazy und die Personen, die das sagen, die sagen, ich möchte Homosexualität als Christin nicht tolerieren, akzeptieren, weil das gegen meine Religion ist, argumentieren halt meistens mit der Bibel und das funktioniert für mich nicht.
Nee, genau. Also ich finde auch, dass es echt eine große Schwierigkeit hat. Natürlich ist es so eine individuelle Entscheidung, wie man so den Glauben lebt und was einem wichtig ist. Aber mein Problem ist bei den meisten Menschen, die so schräg argumentieren, aus meiner Sicht schräg argumentieren, es häufig um Texte geht, die nichts mit homosexueller Liebe zu tun haben. Da wird ja ganz gerne der Levitikus genannt, du sollst nicht beim Manne liegen wie bei dem Weibe, es ist ein Gräuel und du sollst des Todes sterben oder sowas. Dieser Text ist in einem völlig anderen Zusammenhang aus meiner Sicht geschrieben und das muss man immer beachten. Dieses Buch ist, so sehe ich das, nicht aus einem riesen Loch in einer Wolke vom Himmel gefallen und von Gott persönlich in Handlettering verfasst worden. Sondern das sind Geschichten, die Menschen erlebt haben, sind Gotteserfahrungen, die Menschen gemacht haben in ihrer Zeit. Und die müssen auch immer mit der Brille der Zeit, aus der sie kommen, gelesen werden.
Ja, also Bibel funktioniert nur im zeitlichen Kontext und auch in dem kulturellen Kontext. Wenn Männer damals miteinander geschlafen haben, dann war das insofern nicht in Ordnung, weil sie eben ihre Nachkommenschaft nicht gesaved haben.
Ja, und ganz das war ehrlich, so Priorität Nummer eins, ne? Hauptsache ja, Kinder machen so.
Und das, was du, die Bibelstelle, die du da angeführt hast, ein bisschen weiter heißt es ja irgendwie auch, wenn eine Frau ihre Tage hat und vor den Toren der Stadt ist und ein Tier kommt und die sich zu nahe kommen, man tötet doch bitte beide. Das ja, macht doch heutzutage auch niemand mehr.
Genau.
Also und es geht nicht ohne Kontext.
Ja, genau. Und die Frage ist halt einfach, um was ging es in der Geschichte? Also wenn ja, wenn wir diese Geschichte, die meisten Geschichten, die mit Homosexualität in Verbindung gebracht werden, da geht es um Vergewaltigungen, da geht es um Missbrauch, da geht es um Macht und Erniedrigung. Ja. Und diese Stellen sagen im Grunde genommen, erniedrige niemanden. Mhm. Übe nicht irgendwie eine Macht gegen andere aus. Und die Worte, die man damals gewählt hat, das sind ja auch irgendwie Übersetzungen von Übersetzungen von Übersetzungen, sind halt einfach andere und stehen in einem anderen Kontext, als wir es heute sehen würden. Von daher, aus meiner Sicht ist es so, Gott ist Liebe. Punkt. Ja,
und ganz ehrlich, da kann man dann ja auch, also genauso aus dem Kontext gerissen, kann man dann ja auch sagen, irgendwie 1. Petrus, weiß nicht, da steht, begegnet allen Menschen mit Respekt. Punkt.
Ja, genau, so, liebt einander, wie Gott uns, wie Gott euch geliebt hat, ne? Oder die Nächstenliebe an sich, die ja eine sehr große Rolle in allen Geschichten um Jesus spielt. Und da vielleicht einfach mal wirklich die Sachen im Kontext bezogen sich angucken und mal überlegen, wie viel hat das mit meiner Realität auch zu tun.
Ja.
Und genau, von daher finde ich, wenn Leute sagen, das widerspricht meiner Religion, finde ich das häufig einfach nicht gut reflektiert.
Ja, ist schwierig. Also natürlich kann man diesen Menschen ja nicht so ihr Denken absprechen oder sagen, deine Meinung ist nicht richtig. Nur die Argumentation dahinter ist irgendwie.
Ja, es ist häufig doch auch so, dass es einfach übernommene Sachen sind, die einem erzählt wurden. Ganz im Ernst, mir ist das selber auch begegnet. Im Studium Religionspädagogik, dass jemand zu mir sagte, wie kannst du als homosexuelle Frau Religionspädagogik studieren? Das geht nicht, das widerspricht der Religion. Das war von einem Mitstudierenden, ja?
Und das
muss man sich
doch
mal überlegen.
Ja.
So. Ich sag mal, 2 bis 3 Semester später, als der sich dann tatsächlich mal mit dem Thema Bibel im geschichtlichen Kontext lesen auseinandergesetzt hat, kam der zu mir und hat sich entschuldigt für das, was er gesagt hat.
Okay, das ist korrekt.
Weil er gesagt hat, ich habe das einfach nicht reflektiert vorher.
Ja.
Und jetzt habe ich mich damit auseinandergesetzt und weiß, dass das Shit war, was ich erzählt habe. Und von daher ist das echt meine Meinung, das ist einfach häufig nicht unter einem liebenden Gott-Aspekt reflektiert.
Ja.
Und ich finde auch immer, da stößt es nur bei mir vielleicht auch sauer auf, dieses, was dann viele sagen, ich akzeptiere Homosexualität, weil Gott liebt den Sünder, aber nicht die Sünde.
Ja.
Das impliziert aber ja trotzdem, dass Homosexualität Sünde sei.
Sünde. Aber das
ganz ehrlich, okay. Nein. Dann ist, also dann ist alle Sexualität Sünde.
Ja.
Punkt. So kann ich mitgehen, wenn wir sagen, alle Sexualität ist Sünde. Aber zu sagen, ich akzeptiere das, weil Gott liebt den Sünder, aber nicht die Sünde. Und wenn du damit aufhörst, dann ist alles gut. Und auch wenn du dann homosexuell bist, trotzdem liebt Gott dich. Da bin ich echt raus, ey. Da kriege ich das kalte Kotzen.
Ja. So, long story short, was halten wir davon, wenn Menschen das machen? Nichts.
Nichts.
Und lass uns einfach rübergehen zu unserer letzten Frage, zum Thema Queerness und Kirche. Wo kann man LGBT-Leute kennenlernen?
Auf der Straße. Sie sind überall.
Ja, also das wäre tatsächlich auch meine Antwort, so wie man andere Menschen auch kennenlernt. Also.
Ja, also ich sag mal so, der Hot-Tipp für alle unsere ZuhörerInnen, die auf der Suche nach ihrer eigenen Sexualität sind und vielleicht merken, dass sie so in dieses Hetero-Bild nicht reinpassen. In der Stadt, in der du lebst oder vielleicht in der nächstgrößeren Stadt, wird es ein queeres Jugendzentrum geben oder eine queere Gemeinschaft. Also ich kann jetzt aus Hildesheimer Sicht sozusagen sprechen und sagen, hier in Hildesheim gibt es zum Beispiel Querbeet e.V., die haben auch queere Jugendgruppen. Und in Hannover gibt es den Andersraum und auch ein queeres Jugendzentrum. Und sowas gibt es in jeder großen Stadt. Jule, bei euch in der Gegend gibt es auch, ne?
Ich weiß aus Göttingen, dass es da ein queeres Zentrum gibt für Nordheim oder Einbeck. Bin ich mir tatsächlich nicht sicher.
Aber ist das nicht, also ich bin schlecht in Geografie, aber ist Göttingen nicht sozusagen die nächstgrößere Stadt dann auch?
Ja, schon.
Okay.
Ja. Ja, wobei, ja, Kleinstadt, Großstadt, Mittelstadt, don't know. Aber Göttingen naja, auf jeden
aber
Fall.
Also man muss mal gucken, was so die eigene Stadt einfach bietet. Und die nächstgrößere Stadt wird etwas bieten, sagen wir es mal
ja.
so.
Ja.
Und da kann ich euch nur wirklich wärmstens ans Herz legen, euch da mal einfach umzugucken im Internet. Es gibt auch auf Instagram, TikTok ganz viele Menschen, die aus diesen Zentren kommen oder irgendwie queer sind und darüber informieren, was es da gibt. Und das gibt es einfach wirklich überall. Also wenn ihr da irgendwie jemanden sucht, der die ist wie ihr, was einfach total wichtig ist, ich finde es total gut, Leute zu haben, die mit denen man sich sozusagen abgleichen kann, guckt mal einfach in der nächstgrößeren Stadt oder in eurer Stadt, je nachdem, wie groß sie halt ist. Da findet ihr jedenfalls irgendein queeres Zentrum.
Ja, und was ich auch schon mitbekommen habe, also das weiß ich von Schulen hier aus der Region, die arbeiten ganz, ganz viel mit Schlau e.V. zusammen. Und wo es auch noch mal weiterführende Kontakte gibt.
Genau, so. Bei Schlau ist es so, die machen ja so Sexualaufklärung, sage ich jetzt mal. Und da ist es halt bestimmt auch so, dass wenn man die Leute fragt, dass die euch sogar sagen können, wo das nächste queere Zentrum ist, weil die sind nämlich super vernetzt.
Ja. Ja, und ansonsten, wie lernt man sonst noch Leute kennen in der heutigen Zeit? Ist halt,
also beim
die Jugendzentren
Bäcker.
Haben alle zu. Ja, beim Bäcker, auf der Straße, beim Spazieren oder halt im Internet.
Ja.
Also Dating-Plattforms, ich weiß nicht, ob die gängigen, großflächigen Dating-Plattformen wie queer-freundlich die sind, das weiß ich einfach nicht. Also
keine Ahnung, ey, noch nie getindert in meinem Leben. Was kann man da, kann man da angeben, das sozusagen? Und also wird da eine Heteronorm vorausgesetzt oder kann man dann sagen, ich bin das und will das?
Ja, aber ich weiß nicht, in welchen Dimensionen. Also ich weiß nicht, ob man sagen kann, ich bin und wo dann die Auswahl, wie da die Auswahlkriterien sind. Und ich suche, das weiß ich nicht.
Okay.
So.
Aber es gibt halt jedenfalls auch zig Apps, in denen man, mit denen man Menschen kennenlernen kann. Aber auch da, ne, ist Vorsicht geboten, Leute, wie überall im Internet. Trefft euch nicht mit irgendwelchen Leuten aus dem Internet. Und wenn ihr das macht, dann sagt irgendwie eurer besten Freundin oder so Bescheid, wo ihr euch wann mit wem trefft. Weil so ein richtiger Safe Space ist das Internet, wenn es um Dating geht, glaube ich nicht.
Für niemanden.
Nein.
das
so, ist. Also von daher, ich bin persönlich so eher, dass ich sage, ich würde auf die persönliche Kennenlernschiene setzen. Und da wäre dann für mich sozusagen der Tipp, wenn ihr so einen Pool an Leuten sucht, aus denen ihr dann auswählen könnt, wendet euch an das queere Jugendzentrum oder queere Zentrum eures Vertrauens, denn da sind halt queere Menschen und da könnt ihr queere Menschen begegnen.
Ja, und wenn man dann insofern Verbündete hat oder Menschen, die ähnliche Gefühle, Struggles und so weiter haben und wo man auch einfach, du hast gerade das Wort Safe Space gesagt, ich finde das total wichtig, dass man einfach einen Ort hat, wo man sein kann, wie man ist und auch komplett einfach sich nicht verstellen muss. Das ist so wichtig, das tut der Seele so gut, wenn man denn vielleicht auch mal andere Erfahrungen gemacht hat. So.
Ja, und so wichtig, sich austauschen zu können, sich informieren zu können und auch ganz im Ernst bei vielen Sachen, man ist ja so unsicher am Anfang auch, ne, wenn man gar nicht so weiß, nicht Fisch, nicht Fleisch, so, was ist das eigentlich an mir? Und da ist das Internet ja sowieso schon eine super Hilfe, dass man sich da irgendwie ganz viele YouTube-Videos und ähnliches angucken kann, um sich da so ein bisschen selber zu finden, aber Austausch mit anderen hilft halt auch super weiter.
Yes, feini.
Ach so, man muss natürlich auch dazu sagen, dass, es gibt natürlich auch das Gaydar. Jule, kennst du?
Nein.
Das ist der safeste Weg, um queere Menschen kennenzulernen. Wir queeren Menschen erkennen uns nämlich gegenseitig.
Wow,
das ist wie so
eingepflanzte Radars.
Ja, das ist so wie es sozusagen in der Mythologie so den Hexenblick gibt, dass Hexen sich untereinander erkennen. Man hat so Vibes und weiß einfach, wer zum eigenen Team gehört, sagen wir es mal so. Das haben manche Menschen zuverlässiger als andere. Ich bin da ziemlich gut drin, bilde ich mir ein. Und meine Frau ist da zum Beispiel ziemlich schlecht drin. Die kann das überhaupt gar nicht. Ich weiß gar nicht, wie sie selber festgestellt hat, dass sie queer ist. No front. Aber es gibt jedenfalls so einen Mythos des Gaydars, dass wir uns auch gegenseitig einfach irgendwie erkennen.
Vielleicht nennt man das auch Intuition, aber...
Richtig.
Ich bin gespannt. Vielleicht könnt ihr von ähnlichen Erfahrungen berichten oder von Dating-Plattformen, die besonders gut sind oder besonders schlecht sind. Schreibt uns das gerne als Direct Message oder ich weiß gar nicht, so viele Menschen gucken das bei YouTube gar nicht in die Donta-Kommis.
Genau. Und da fällt mir gerade so ein, kennst du diesen Film mit diesem Schauspieler? Oh Gott, das ist gerade so richtig random von mir. Der Psychologe ist und, glaube ich, schon tot ist, aber das nicht weiß und dann diesem kleinen Jungen begegnet.
Ich kenne diesen Film nicht.
Bruce Willis ist das. Und dieser Junge sagt dann halt irgendwann zu ihm, ich sehe tote Menschen. So. Und ich habe gerade da beim Gaydar dran gedacht, ich sehe queere Menschen.
Wow. Und ist es dann.
Wie heißt denn der Film?
Ich weiß es nicht.
Hä, du kennst ihn echt nicht?
Ich kenne ihn, ich bin bei sehr vielen Filmen in meinem Leben eingeschlafen. Ja, auch im Kino.
Okay. naja. Die das hört, ihr kennt den bestimmt. Das ist so ein richtig bekannter Film mit so einem kleinen Jungen und halt Bruce Willis.
Wir finden das noch raus.
Ja. Genau.
Fein. So viel zu unseren Fragen, zu euren Fragen. Sollte es noch weitere Fragen geben, gerne bei Telonym reinhauen. Und dann gibt es noch ein nices Nachgeflüstert. Jo. Das haben wir heute nicht mit drin, dafür aber unsere andere Lieblingskategorie. Wer
ist es? Heute bei Wer ist es geht es darum, dass Jule jemanden aus der Bibel erraten muss, eine Person, die ich mir überlegt habe. In Wer ist es Manier wird sie mir Fragen stellen, die ich mit Ja und Nein beantworten kann. Und dann werden wir uns mal die Geschichte dieser Person ein bisschen ansehen. Jule, du kannst einfach starten mit deinen Fragen.
Nee, eins fehlt noch. So. Let's get it to Rambo.
Ja, let's get it to Rambo. Die guten Sprüche. Die man braucht, um sich selber zu motivieren.
Grüße gehen raus. Von wem war das noch? Ich wollte gerade sagen, ich meine, es war Joey Heindle im Dschungelcamp.
Ah, okay. Ja. Die guten Zitate. Ich sag mal so, viele Zitate, die man so kennt, sind ja irgendwie von Gandhi und weiß ich, Goethe, keine Ahnung. Mhm. In ungefähr 200 Jahren werden die Leute einfach immer überall schreiben, let's get it to Rambo, Joey Heindle.
Das ist eine witzige Vorstellung.
Ich würde es toll finden.
Ja, wir beginnen. Und Elzke, meine Person, kommt diese Person aus dem Neuen Testament?
Nein.
Schade, es ist nicht Jesus. Also, ich komme aus
dem Alten Testament. Ich sag mal so, kleiner Tipp, es ist keine Person, die wir schon hatten. Und Jesus hatten wir ja schon, das war ja unser Schnellschuss des Jahrhunderts.
Ja, also Neues Testament. Altes Testament. Altes Testament, also alle Geschichten vor Jesus, genau. Die ganz, ganz viel Geschichte erzählen. Bin ich Namensgeber in eines Buches?
Nein.
Okay. Also bin ich keine Namensgeberin. Gut. Bin ich männlich?
Nö.
Oh, jetzt wird es schon wieder. Das freut mich ein bisschen, weil das.
Ich weiß nicht, schon wieder die Zahlen nicht. Wie war das? Wie viele Männer und wie viele Frauen werden erwähnt? Irgendwie 1800 Männer und 180 Frauen oder so?
Ja, also ganz kurioses Verhältnis. Aber
ja, aber dann hast du schon mal eine super Eingrenzung.
Gut. Ja. Bin ich. Passt. Ist die Figur etwas thematisch an das Thema von heute angelehnt?
Es gibt Menschen, die eben jenes behaupten.
Also es geht. Richtig kryptische Antwort. Also ich habe gerade eine Vorstellung in meinem Kopf, die so ein bisschen auch zum Thema passen würde. Und diese Person hat sie eine Beziehung, also diese Frau hat sie eine Beziehung, eine besondere Beziehung zu einer anderen Frau.
Genau.
Ja.
Was dann so ein bisschen von manchen Menschen halt queer gelesen wird. Finde ich
ja
auch in Ordnung.
Genau, weil wenn ich an die beiden denke, die sind ja nicht miteinander verheiratet. Und ich denke an Ruth und Naomi und
genau.
Ich bin jetzt eine von beiden, aber ich bin ja nicht Namensgeberin.
Richtig.
Und es ist aber das Buch Ruth, also bin ich Naomi.
Richtig, du bist Naomi.
Das
hast du sehr gut herausgefunden, Jule.
Ist ein sehr schöner Name übrigens. Ich mag den Namen sehr.
Ja, ich muss ja auch sagen, ich finde den Namen Ruth ja auch so toll.
Ja.
Also wenn ich die Wahl hätte, würde ich meine Kinder, die es nicht gibt, alle Ruth nennen.
Und dann
ich
so
finde,
durch
das ist ein super toller Name.
Und dann so durchnummerieren?
Ja, klar.
Fein. Also, ja. Die Geschichte rund um Ruth und Naomi.
Genau.
Hast Ruth, du da mal ein paar Informations für uns?
Also, Naomi oder Naomi ist die Schwiegermutter von Ruth. Das heißt, Ruth ist verheiratet mit einem der Söhne. Und Naomi kommt ursprünglich aus Bethlehem, geht dann aber weg nach Moab, heißt diese Gegend. Das ist in der Nähe von Bethlehem. Und da heiratet Naomis Sohn eine Moabiterin und die heißt Ruth. Und irgendwann stirbt er dann, der Sohn. Und dann, da gibt es noch eine andere Schwiegertochter dazu, deren Mann stirbt auch. Und dann gibt es diese drei Frauen, Ruth, okay, Naomi und Orpah oder so heißt, glaube ich, die dritte. Ja. Ich bin nicht ganz sicher. Und die haben halt irgendwie dann ziemlich verloren so in der damaligen Zeit. Drei alleinstehende Witwen, denn Naomi hatte auch keinen Mann mehr. Und die sind natürlich ganz am Ende der Nahrungskette gewesen.
Ich wollte gerade sagen, so Existenzminimum, nein, es ist nicht mal Minimum. Sie haben eigentlich keine existierenden.
Kein Hartz IV.
Ja, nicht mal das. Nicht.
Genau. Ja. Und dann entscheiden sie, oder dann entscheidet Naomi, sie geht zurück nach Bethlehem, weil da hat sie halt noch ein bisschen Family, ne?
Ja.
Und dann machen sie sich so auf den Weg und an der Grenze sagt dann Naomi zu den beiden Ladies, hier Mädels, ihr müsst nicht mitkommen, sondern bleibt hier, sucht euch neue Boys und werdet wieder glücklich. Und Orpah auch gleich, geht dann auch, sagt goodbye, auf Wiedersehen, ich suche mir einen anderen. Und Ruth sagt aber, nein, Naomi, ich bleib bei dir. Denn wo du hingehst, will ich hingehen, wo du lebst, will ich auch leben. Dein Volk wird mein Volk sein und dein Gott wird mein Gott sein. Wo du stirbst, will auch ich sterben.
Das ist doch
und dort
dieser,
will ich begraben werden.
Das ist doch dieser krasse Trauspruch. Ich war noch nicht so viel in Hochzeiten, aber gefühlt, wenn man das so im Fernsehen sieht und kirchliche Trauungen, da kommt, wird dieser Satz, diese Bibelstelle sehr häufig gedroppt.
Genau, das ist irgendwie Nummer eins der Trausprüche gefühlt. Mhm. Und spannenderweise wird halt nie erwähnt, dass es ein Satz ist, den eine Frau zu einer anderen Frau sagt. Ja,
eine Schwiegermutter zu einer Schwiegertochter.
Umgekehrt.
Ja, sorry.
Weil Ruth es zu Naomi sagt. Genau, ja. Die Schwiegertochter sagt es zu ihrer Schwiegermutter. Aber dieser Satz oder dieser Vers spricht von so einer tiefen und innigen Liebe, dass wir sozusagen sie in unserer heutigen Zeit immer noch als Top-Spruch für eine gelingende Ehe nutzen. Er ist ganz spannend, um nochmal so zu zeigen, wie queer vielleicht diese Beziehung auch war.
Ja.
Naja, jedenfalls bleiben sie tatsächlich beieinander und weil es aber wichtig war, dass Ruth irgendwie Lebensunterhalt hatte, hat Naomi trotzdem dafür gesorgt, auf eine spannende Art und Weise, dass Ruth wieder heiratete. Und es war dann so, dass Ruth auch ein Kind bekommen hat und das aber dann in dem Buch so drin steht, dass die Leute drumherum sozusagen, Naomi hat ein Kind bekommen.
Ach krass.
Also die Gesellschaft, in der sie lebten, hat diese beiden Frauen so eng miteinander verbunden, dass sie sagte, das ist ein Kind. Natürlich ist der Vater sozusagen der Mann von Ruth.
Erzeuger. Ja.
Genau, der Erzeuger. Und der hat das auch mit aufgezogen, die sind also auch zusammengeblieben. Aber Naomi hat ein Kind bekommen.
Voll
also
schön.
Total queer, diese beiden Frauen als Mütter miteinander verbunden. Ganz spannende, tolle Geschichte.
Ja.
Und ich meine jedenfalls, dass Ruth was für ein besonderes Kind war das vielleicht? Die Urgroßmutter vom König David ist. Also, ne, das ist so ein bisschen die Menschenrichtung, in die es dann geht, um mal so ein bisschen größeren Kontext zu haben. Ich glaube, von David hatten wir noch gar nicht so großartig gesprochen bei uns.
Das stimmt.
Kommt bestimmt noch.
Ich hatte diese Geschichte echt so präsent, weil wir letztes Jahr hatten wir ganz viele Online-Gottesdienste und wir hatten einen Abschluss-Online-Gottesdienst, als wir das dann alles wieder so ein bisschen runtergefahren, eingestellt haben. Und da hatten wir auch genau diese Geschichte mit, wo du hingehst, da will ich auch hingehen. Ja. Und als kleinen Impuls für diesen Online-Gottesdienst, für diesen Videogottesdienst, habe ich ich glaube, es war nur ein Teil der Story, aber ein Großteil der Story von dieser Reise von Ruth und Naomi als Instagram-Story dargestellt mit Bildern aus meiner Camera Roll, heißt es, glaube ich, beim iPhone, aus meinem Fotoalbum auf dem Handy. Und hab da eine Insta-Story von gemacht mit Bildern, die ich halt hatte. Und
vielleicht kannst du einfach mal bei Flüsterfragen?
Ich wollte gerade sagen, kann ich nächste Woche ja einfach mal machen, wenn vielleicht einige die Folge hier gehört haben und dann nicht so sich wundern, was soll das denn jetzt?
Würde ich gut finden.
Dann hau ich das nächste Woche gerne mal raus. Das muss ich bestimmt noch irgendwo finden.
Ja.
Ja.
Sehr schön.
Elske, vielen Dank für diese schöne Geschichte. Ich mag die wirklich gerne.
Ja, ich finde die auch toll. Ist auch ein Buch tatsächlich, das Buch Ruth in der Bibel. Das ist nicht allzu dick, das kann man auch echt einfach mal lesen. Also tut euch die Geschichte gerne mal rein. Und wenn ihr noch Fragen habt, sind wir natürlich für euch da. Und ihr könnt uns auch zu dieser Geschichte oder zu anderen Fragen stellen.
Yes.
Ich glaube, das ist schon das Ende der Folge, ne?
Ich denke auch, wir können jetzt
sehr schön
beruhigt abmoderieren. Zeitlich sind wir mal wieder außer Kontrolle geraten.
Ja.
Aber wichtige Themen, viele Fragen brauchen noch Platz. Punkt.
Ich denke auch. Auf jeden Fall schön, dass du wieder dabei warst. Und wie immer freuen wir uns auf deine Nachrichten zur Folge oder auch auf neue Fragen. Nochmal der Hinweis, wenn du eine Frage hast, dann kannst du sie uns auf telonym.me/fluester fragen oder als Direct Message bei Instagram stellen. Wir hören uns jedenfalls in 2 Wochen wieder. Klickt die Glocke oder abonniert den Podcast, damit ihr keine Folge mehr verpasst.
Das ist fein. Von mir auch noch 1-2 Worte zum Abschluss. Die Folge kommt am Mittwoch raus, Beginn der Fastenzeit. Habt alle einen guten Start in die Fastenzeit. Und wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet.
Ciao.
Tschüssi, ciao.
Dieser Podcast ist ein Teil von Yeet.